Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2
Reflexe, der fünfte Teil unserer Serie mit einem weiteren Blick in die Zukunft des Lesens. Internet und andere der neuen Medien werden auch von Menschen benutzt, die weder Bücher noch Zeitungen lesen. Gerät das Lesen im klassischen Sinn also in den Hintergrund? Wenn ja, mit welchen gesellschaftlichen Konsequenzen? Wenn nein, wie bereichern die digitalen Medien die uralte Kulturtechnik des Lesens? Franziska Hirsbrunner hat nachgefragt bei der Germanistikprofessorin Barbara Naumann, dem Bildungsforscher Urs Moser und bei Susanna Blegensdorfer, der Direktorin der Zentralbibliothek Zürich.
Es gab eine Zeit, im 18. Jahrhundert war es, und Goethe hatte eben die Leiden des jungen Werther veröffentlicht, da galt es, eindringlich vor einer neuen Sucht zu warnen, der Lesesucht. Gottfried Johann Hoche zum Beispiel, Historiker und Theologe, geißelte das Lesen in einer vielbeachteten Schrift als Angriff auf, Zitat, das häusliche und öffentliche Glück und befand, die Lesesucht sei so ansteckend wie das gelbe Fieber. Und noch 1821 erschien im Verlag Sauerländer in Aarau ein Brevier, vermutlich aus der Feder des Schriftstellers und Pädagogen Heinrich Zschokke, in dem das gefährliche Phänomen in all seinen Aspekten dargelegt und auch definiert wurde.
Die Lesesucht ist eine unmäßige Begierde, seinen eigenen untätigen Geist mit den Einbildungen und Vorstellungen anderer aus deren Schriften vorübergehend zu vergnügen.
Frauen, so fürchtete man, würden ob der unmäßigen Begierde Mann, Kinder und Haushalt vernachlässigen. Noch größer waren die Ängste in Bezug auf die Jugend.
Den verderblichsten Einfluss hat die Lesesucht auf die Jugend, teils weil in derselben das unerfahrene Herz am empfänglichsten für Eindrücke jeder Art, teils weil die Einbildungskraft ohnehin das tätigste ihrer Seelenvermögen ist, wirft dann ein unglücklicher Umstand, Schlechtigkeit der Bücherausleiher oder Verkäufer, Nachlässigkeit der Erzieher, Unachtsamkeit der Älteren, ein auf Sittenverderbnis berechnetes Buch, das Machwerk eines geilen Wollüstlings in ihre Hand, wird ihre Einbildungskraft mit unanständigen Vorstellungen, mit verschönernden Gemälden viehischer Triebe, mit Verzierungen des Verbrechers vertraut gemacht. Wer rettet dann das schirmlose Herz vor der vergifteten Fantasie? Seht da die geheimen, nur selten mit verdientem Fluch genannten Ursachen der Altklugheit und frühen Reife der Jugend, ihre Erfahrenheit in den Lastern der Wollüstlinge, ihrer innersten Ruchlosigkeit bei äußerer, scheinbarer Sittigkeit.
Man formuliert heute natürlich anders, aber wenn es um die Ängste im Zusammenhang mit den neuen Medien geht, so sind die nicht kleiner als damals die Angst vor dem Lesen und später die Angst vor dem Kino, dem Radio oder dem Fernsehen. TV frisst Buch, hieß es etwa. Dazu eine kurze Geschichte von Marie-Louise Kaschnitz aus dem Jahr 1970. Sie heißt »Das letzte Buch«.
Das Kind kam heute spät aus der Schule heim. Wir waren im Museum, sagte es. Wir haben das letzte Buch gesehen. Unwillkürlich blickte ich auf die lange Wand unseres Wohnzimmers, die früher einmal mehrere Regale voller Bücher verdeckt haben, die aber jetzt leer ist und weiß getüncht, damit das neue plastische Fernsehen darauf erscheinen kann. Ja und? Sagte ich erschrocken. Was war das für ein Buch? »Eben ein Buch«, sagte das Kind. »Es hat einen Deckel und einen Rücken und Seiten, die man umblättern kann.« »Und was war darin gedruckt?«, fragte ich. »Das kann ich doch nicht wissen«, sagte das Kind. »Wir durften es nicht anfassen. Es liegt unter Glas.« »Schade«, sagte ich. Aber das Kind war schon weggesprungen, um an den Knöpfen des Fernsehapparates zu drehen. Die große weiße Wand fing sich an zu beleben. Sie zeigte eine Herde von Elefanten, die im Dschungel eine Furt durchquerten. Der trübe Fluss schmatzte, die eingeborenen Treiber schrien. Das Kind hockte auf dem Teppich und sah die riesigen Tiere mit Entzücken an. »Was kann da schon drinstehen?« murmelte es, »in so einem Buch.«
Heute wie damals gibt es in Sachen Medienwandel zwei Lager. Im einen wird die Technik-Euphorie hochgehalten, im anderen der Kulturpessimismus. Was heißt das nun fürs Lesen? Wird in Zukunft noch gelesen, allenfalls sogar mehr und besser denn je? Oder steuern wir auf ein nachalphabetisches Zeitalter zu? Zwecks Bestandesaufnahme und Blick in die Glaskugel habe ich drei Leute aufgesucht, die von Berufes wegen mit Lesen zu tun haben. Zuerst Susanna Blickensdorfer. Seit September 2008 leitet die Titularprofessorin für mittelalterliche französische Literatur die Zentralbibliothek Zürich, mit 5 Millionen Medien die größte Handbibliothek der Schweiz. 3000 Leute gehen dort täglich ein und aus, bis zu 550 sitzen in den Lesesälen, 840.000 Objekte werden jährlich ausgeliehen, Tendenz steigend. Susanna Blickensdorfer glaubt an die Zukunft der Institution Bibliothek, neue Medien, digitale Revolution hin oder her, schon von Berufes wegen, wie sie lachend sagt.
Aber es braucht tatsächlich Bibliotheken auch in Zukunft, weil uns ja die digitalen Medien mit Informationen einfach überfluten, aber damit haben sie sich noch kein Wissen angeeignet. Und dazu braucht es Raum. Den kann man zu Hause haben, den kann man an vielen Orten haben, aber zum Beispiel auch in der Bibliothek. Und das merken wir bei Studierenden, die besonders in Prüfungszeiten sehr gerne in die Bibliothek kommen, weil sie da die Ruhe haben, den auch geeigneten Ort, obwohl sie dann oft ihre Skripts vor sich haben oder Dinge aus dem Internet holen. Und weiter denke ich auch für die Zukunft, Menschen brauchen Dialog. Wissen, große Erfindungen entstehen aus dem Kontakt unter Menschen. Und erst nachher die Umsetzung, das Abarbeiten einer Idee, das ist dann ganz unterschiedlich. Aber zu Hause allein entstehen nicht die großen Würfe. Und so kann die Bibliothek wie eine Hochschule, wie viele andere Orte, auch Begegnungsort sein, wo Menschen ins Gespräch kommen. Deshalb braucht es neben den Lesesälen auch eine angenehme Umgebung. Ich bin sehr glücklich, dass wir eine Cafeteria haben, dass wir Raum haben wie den Bibliothekshof, das Foyer, wo man sich treffen kann, wo man Gespräche führen kann. Und manchmal können so ganz kurze Begegnungen zu ganz großen Ideen führen. Schade oft, dass man es nicht mehr zurückverfolgen kann, was dann wann wo passiert ist. Aber wir erfüllen hier eine wichtige Aufgabe.
Die Bibliothek als Begegnungsort hat Google also vieles voraus. Aber wie steht es um die Bibliothek als Aufbewahrungsort im Zusammenhang mit den neuen Medien?
Die Herausforderung ist zum einen die, dass es eine neue Technologie ist, die ganz andere Kompetenzen seitens der Mitarbeiter braucht, die aber das Alte nicht ablöst. Das heißt, wir brauchen die Fähigkeiten, die wir früher für das Print gebraucht haben, auch weiterhin, müssen uns jetzt aber das neue Wissen aneignen, wie wir mit Digitalisierungen eigene umgehen, wie wir mit lizenzierten Medien umgehen. Wir kaufen ja nicht mehr nur Bücher, wir kaufen aber auch die E-Books nicht einfach. Oft werden die lizenziert oder gemietet, wenn Sie so wollen. Das heißt, die Ware ist gar nicht in unserem Haus und wir haben die Aufgabe, für immer den Zugang zu sichern. Und wie wollen wir das machen, wenn der Server irgendwo auf der Welt steht und wir ja nicht wissen, ob diese Unternehmung das garantieren kann? Das sind alles neue Entwicklungen und die gehen weiter. Und dann gibt es ja noch so viele soziale Netzwerke. Auch da versuchen wir präsent zu sein, weil wir da einen Teil unserer Benutzersegmente ansprechen und die auch ansprechen möchte. Ich habe nachgeschaut, wir haben über 1000 Freunde auf Facebook.
Ja, ich habe auch nachgeschaut und war ganz begeistert, also dass Sie melden zum Beispiel auf Facebook, dass Sie die Dissertation oder eben die Nicht-Dissertation, die plagierte Dissertation des Ex-Verteidigungsministers Karl Theodor zu Guttenberg nicht mehr ausleihen können, weil die sonst über ein Jahr weg wäre. Die kriegt man jetzt also nur noch in den Lesesaal. Oder Sie melden auch, dass Sie ein Dossier zusammengestellt haben zu Gaddafi und Libyen, weil Sie der Meinung sind, in den Internetzugängen wie eben Wikipedia, dass da zu wenig Information vorhanden ist. Und sie zeigen also ganz gezielt, wo man sich mit den Mitteln einer Bibliothek eben weiter informieren kann, wenn man sich jetzt zum Beispiel interessiert für die Zustände in Libyen.
Ganz genau. Das ist natürlich eine wichtige Aufgabe der Bibliothek. Wir haben professionelle Mitarbeiter, die den Leuten helfen können, sich zu informieren. Wenn sie einfach am PC sitzen, kommen auf Google vielleicht 2 Millionen Einträge und die müssen sie dann zuerst noch bearbeiten. Und eine Bibliothekarin oder ein Bibliothekar kann ihnen helfen, das einzugrenzen. Und das versuchen wir mit solchen Beiträgen wie eine Art Hilfe zur Selbsthilfe den Leuten auch schon aufzuzeigen, wie könnte man jetzt in diesem Fall vorgehen. Es ist heute nicht mehr so einfach zu wissen, wenn Sie einen Katalog abfragen, was wird jetzt eigentlich alles abgesucht, wenn ich diese Suche hier starte. Und das braucht manchmal die sogenannten Lotsen im Datenmeer.
Genau diese Dienstleistung, also Lotse zu sein im Datenmeer, die machen Sie ja sowohl für forschende Benutzerinnen und Benutzer, also Studenten, Professoren und so weiter, aber auch, also wenn ich mir jetzt eben Ihre Facebook-Seite anschaue, ist das ja wirklich auch ganz breit. Also da ist ja jeder eingeladen, der sich für etwas interessiert, mal zu gucken, ob er von der Zentralbibliothek bedient wird, Hilfe bekommt und so weiter.
Das ist richtig. Wir sind nicht nur Universitätsbibliothek, eben wir sind auch Stadt- und Kantonsbibliothek und damit für eine breite interessierte Öffentlichkeit da. Das möchten wir auch pflegen. Das ist ja auch unser Kulturauftrag dann noch daneben, dass wir eben mit kulturellen Veranstaltungen diese Bestände, die da im Untergrund liegen und enorm sind. Ich werde in meiner ganzen Amtszeit das nie wirklich alles wahrnehmen können, was wir haben, dass wir die zu Leben erwecken und einer Bevölkerung auch zeigen, was da alles in früheren Jahren passiert ist.
Also wenn ich jetzt da ein bisschen plump frage, und warum ist das nötig? Man könnte ja auch sagen, das war früher, das kann man auch früher sein lassen und es so als kleines Archiv noch halten für die Leute, die halt irgendwelche Forschungsarbeiten schreiben.
Die es unbedingt noch wissen wollen.
Genau.
Da fragen Sie nach der Bedeutung der Geschichte. Das ist eine philosophische, eine weitreichende Frage. Ich bin überzeugt, dass wir die Gegenwart schlecht verstehen, die Zukunft nicht deuten können, wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen.
So ist es für Susanna Blickensdorfer auch keine Frage, dass wir in Zukunft noch lesen.
Ganz sicher. Aber schon aus 2 Gründen. Wenn Sie sagen lesen, ich meine, ob wir ein Buch lesen oder am Bildschirm, wir lesen sowieso. Sie fragen jetzt ja nicht, ob Fernsehen das Buch ablöst. Das war früher eine Frage. Wenn Sie mich fragen, ob man noch Bücher lesen wird, kann man das noch etwas differenzieren. Und auch da bin ich überzeugt. Das Buch ist eine so geniale Erfindung. Kürzlich hat man das Zitat von Umberto Eco gelesen, nur Bücher haben Eselsohren, dass ein Buch gehört Ihnen. Und wenn Sie einen Inhalt begreifen wollen, das kommt ja schon von greifen, dann muss das wirklich auch greifbar sein. Und ich glaube, für die Aneignung wirklich eines Inhalts wird sich das Buch nie überleben. Hingegen ist der Bildschirm, die neuen Technologien, das Internet, ganz toll für die Informationssuche. Es ist großartig, wie schnell wir heute auch über mobile Endgeräte uns über etwas informieren können. Da ist das ideal. Was auch sehr unterschiedlich ist, ist das Erscheinungsbild. Ich meine, die Typografie ist heute an einem kleinen Ort leider, aber die hatte eine Funktion. Die Buchseite, die gestaltete, die hat das Lesen erleichtert und damit eben auch das Begreifen. Heute brauchen wir sehr viel Energie, um in diesen unübersichtlichen, schlecht gestalteten Internetseiten uns zurechtzufinden. Das ermüdet und erschwert damit auch das Lernen. Und so, denke ich, unterscheiden sich diese Technologien einfach. Lesen tun wir sowieso.
Sie hören Reflexe hier auf DRS2 mit dem 5. und letzten Teil unserer Reihe Lesen in Zukunft. Von Susanna Blickensdorfer, der Leiterin der Zentralbibliothek Zürich, nun zum Bildungsforscher Urs Moser. Er leitet das Institut für Bildungsevaluation der Universität Zürich und wertet unter anderem die Daten des internationalen Leistungsvergleichs PISA für die Schweiz aus. Wir setzen uns in die verglaste Veranda. Derzeit der ruhigste Ort im Institut, in der Nähe wird nämlich ein Haus abgebrochen. Auch Urs Moser bitte ich um einen Blick in die Glaskugel. Warum wird in Zukunft noch oder eben nicht mehr gelesen? Zuerst aber will ich wissen, was das eigentlich heißt, leseschwach. Als leseschwach gelten noch immer 17% der 15-Jährigen in der Schweiz, wie die letzte PISA-Studie ergeben hat.
Ja, es ist nicht so, dass diese Personen überhaupt nicht lesen könnten. Sie können durchaus einen einfachen Text korrekt lesen, aber sobald der Text etwas komplexer wird, dann haben sie Probleme. Also ich mache ein Beispiel. So ein einfacher Text in einer einfachen Gratiszeitschrift, das liegt drin. Das lesen diese Jugendlichen, wenn auch vermutlich etwas langsamer. Sie verstehen das, sie können sich ein Bild davon machen. Aber in einem Sachbuch einen halbseitigen Text zu lesen über biologische Themen oder über einen Text aus einem Lehrbuch in der beruflichen Grundbildung, da haben sie Schwierigkeiten. Das verstehen sie dann sehr schnell nicht mehr und es fehlt ihnen auch die eigentliche Motivation, sich durch diesen Text zu kämpfen.
Und was bedeutet das denn für ihr zukünftiges Leben?
Ja, schauen Sie, sie brauchen das Lesen im täglichen Leben, sie brauchen das Lesen, um eine berufliche Grundbildung durchlaufen zu können. Also sie sind behindert im Lernen. Und das ist nachgewiesen, dass sie, wenn sie über diese Kompetenzen nicht verfügen, dass sie Probleme haben in der Ausbildung und auch an der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Also ich denke mal, lesen Sie mal Abstimmungsunterlagen, die sind relativ komplex, da können Sie sich nicht an der Demokratie beteiligen, wenn Sie nicht über diese Fähigkeiten verfügen.
Also so gesehen ist die Frage an Sie eigentlich obsolet, warum in Zukunft noch gelesen wird. Sie sagen ja eigentlich, Lesen ist Leben.
Lesen ist Leben und Lernen. Und das weiß man auch und man ist sich jetzt wieder vermehrt bewusst geworden, wie wichtig diese Grundkompetenz ist, auch in Kombination auch mit mathematischen Fähigkeiten. Und in jüngster Zeit konnte man sehr gut diese Zusammenhänge zwischen beruflichem Erfolg, auch zwischen Einkommen, zwischen Arbeitslosigkeit und diesen Kompetenzen nachweisen. Deshalb ist das Thema natürlich auch präsent in unserer Gesellschaft und insbesondere in der Schule.
Sie sind ja seit der ersten PISA-Studie, die war im Jahr 2000
ja,
sind Sie dabei und die hat ja einen ziemlichen Schock ausgelöst, gerade was jetzt das Lesen betrifft in der Schweiz. Damit hatte man wohl nicht gerechnet, dass es doch in der Schweiz relativ viele Menschen gibt, die nicht gut lesen. Und es sind ja dann auch sehr viele Maßnahmen umgesetzt worden. Die haben offenbar auch etwas bewirkt, sonst wären die Zahlen jetzt ja nicht besser. Ich kann mich erinnern, dass Sie damals, als Sie die Studie 2010 vorgestellt haben, einmal gesagt haben, erstaunlich sei aber, dass man feststellen habe können, dass die Leselust bei den Kindern eher abnehme oder abgenommen habe, obwohl ja die Lesefähigkeit sich leicht verbessert hat, eben um diese 4%. Haben Sie eine Vermutung, woran das liegen könnte?
Dass die Leselust abgenommen hat, das trifft zu, und zwar markant hat sie in der Schweiz abgenommen. Also die Jugendlichen, die lesen nicht mehr wirklich zum Vergnügen. Also dieser Anteil ist bereits bei 45%, die überhaupt nicht mehr lesen in der Freizeit. Und das hat natürlich damit zu tun, dass sich das Freizeitverhalten generell geändert hat. Da würde ich auch mal sagen, die neuen Medien, die Beschäftigung mit Computer, mit Handy, das nimmt einfach sehr viel Zeit mit ein und da bleibt dann weniger Zeit zur Verfügung, um sich eben mit einem Buch zu beschäftigen. Und es besteht nur eine gewisse Anzahl Stunden pro Tag zur Verfügung, um die Freizeit zu nutzen. Und wenn jetzt die neuen Medien ein solches Gewicht einnehmen, dann fällt halt das Interesse am Lesen ein bisschen zurück. Es hat weniger Platz in der Freizeit.
Schon Kinder haben heute eine vollgestopfte Agenda, konstatiert Urs Moser. Vorbei also die Zeiten, als ein Buch endlose, verregnete Mittwochnachmittage rettete. Selbst ferngesehen wird nicht mehr so häufig. Es sind die neuen Medien, die die Unterhaltung übernehmen. Auch Kinder, die von Haus aus gefördert werden, lassen die klassische Lektüre also gerne bleiben. Erst recht diejenigen mit Migrationshintergrund. Was meint der Bildungsforscher zu Stimmen, die sagen, gerade da hätten die neuen Medien aber ausgleichende, demokratisierende Wirkung, am Bildschirm werde schließlich auch gelesen?
Ja, das stimmt vielleicht schon, dass das Wissen demokratischer verfügbar ist, aber die Lesekompetenz, die wird durch Lesen im Internet leider nicht besser. Und das zeigt die PISA-Studie sehr schön. Also wer viel liest, liest besser. Wer Bücher liest, liest besser. Wer elektronische Texte am Computer liest, Mails, Chats, der liest nicht besser.
Weil es Texte von minderer Komplexität sind, sagt Bildungsforscher Urs Moser, und weil man sie oft nur in Teilen liest, um kurze Informationen abzuholen, ohne dass man Zusammenhänge herstellen müsse. Und gerade bei dieser Kernkompetenz hapert es bei jenen 17% der 15-Jährigen, die gemäß der letzten PISA-Studie und trotz intensivierter Leseförderungsprogramme als leseschwach gelten.
Also es spielt schon eine Rolle, was man eben liest. Und diese 17%, das sind ja nicht einfach Analphabeten, die verfügen über eine bestimmte Lesefertigkeit, wenn auch eine schwache. Aber das genügt nicht in unserer Gesellschaft.
Wie Susanna Blickensdorfer macht auch Urs Moser einen Unterschied zwischen Informationsbeschaffung und Informationsverarbeitung.
Wenn Sie am Internet einen Text lesen, dann lesen Sie Textausschnitte in der Regel und nicht ganze Texte. Und da sind Sie auch nicht darauf angewiesen, dass Sie bestimmte Strategien anwenden. Wenn Sie hingegen längere Texte, Romane, Bücher, Sachtexte lesen, dann braucht es eben genau diese Strategien. Also Sie müssen zusammenfassen, Sie müssen vielleicht mit einer anderen Person darüber diskutieren, habe ich das so, ist das richtig, habe ich das verstanden. Sie müssen hingehen und Textteile, die wichtig sind, unterstreichen. Wir eignen uns im Laufe der Schulzeit ja diese Strategien an. Und was PISA auch sehr schön aufzeigt, ist, Jugendliche, die nicht über diese Strategien verfügen, sind auch nicht gute Lesende und haben eben kein Leseverständnis.
Und Urs Moser ist der Meinung, dass die neuen Medien, wie der gute alte Fernsehkonsum übrigens auch, dem Bücherlesen tatsächlich abträglich sind. Weil Lesen aber eine Schlüsselkompetenz ist, ohne die man nur sehr schwer Zugang zu Wissen und Bildung bekommt, ist der Bildungsforscher für einen gewissen Zwang. Eine halbe Stunde täglich in einem Buch lesen, findet er, müsse für Kinder so selbstverständlich werden wie Zähne putzen.
Ja, irgendwie muss bei diesen Jugendlichen, die nicht aus Vergnügen lesen, irgendwie müssen sie mal zu diesem Buch gelangen. Also wenn ich mich zurückerinnere, dann, ich war kein Leser in meiner frühen Kindheit, und aber irgendwie hat es die Schule dann geschafft, mir die Freude an der Literatur beizubringen. Vielleicht ein bisschen auch mit Druck, mit Notendruck, ich weiß nicht mal, aber man musste gewisse Bücher lesen. Aber mit der Lesevielfalt und mit der Lesehäufigkeit finden Sie dann auch zum Glück, und das steht auch in diesem Bericht, es ist ein Teufelskreis, oder? Wer wenig liest, wird auch nicht gern lesen. Also Sie müssen eine gewisse Zeit mit Lesen verbringen, dass Sie zum Vergnügen gelangen und zur Kompetenz. Man spricht sogar vom Matthäus-Effekt, oder? Also derjenige, der nie liest, der wird nicht dazu kommen, und der Graben zwischen den Lesenden und Nichtlesenden wird immer größer. Und die Aufgabe der Schule ist es, mit x Mitteln die Kinder mal zum Lesen zu bringen, ist natürlich nicht nur die Aufgabe der Schule, sondern vor allem auch der Familie. Das Lesen ist viel weniger das Ergebnis der Schule als die Mathematik oder die Naturwissenschaften. Für das Lesen ist zu einem großen Teil die Familie zuständig.
Vom Bildungsforscher Urs Moser zur Germanistikprofessorin Barbara Naumann. Über 2000 Studierende hat das Deutsche Seminar Zürich. Und das schon seit Jahren. Aber was ist mit den Inhalten? Hat sich die Germanistik verändert durch die neuen Medien?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass es zum Beispiel für eine Generation von Germanistikstudenten bis vor 6, 7 Jahren selbstverständlich war, dass man sich im Lauf des Studiums der Literaturwissenschaft eine Art literarische Bibliothek einrichtet, dass man auch Bücher kauft, mit anderen Worten, oder dass man Texte, selbst wenn man sie auszugsweise im Seminar nur lesen kann, in Buchform hat, sodass man gegebenenfalls mal den ganzen Text nachlesen kann. Und ich stelle mehr und mehr fest, ohne dass ich das jetzt negativ besetzen wollte, dass diese Selbstverständlichkeit des Umgangs mit dem Medium Buch sich verändert hat. Also es gab schon immer Reader, auch so fotokopierte Reader für die Seminarmaterialien, aber es war eigentlich immer klar, die wichtigsten Texte hat man als Buch. Und die Bereitschaft, Bücher zu kaufen, also Geld auszugeben für so ein papiernes Ding, was dann viel Platz im heimischen Gestell auffrisst, die Bereitschaft lässt deutlich nach. Das ist nicht mehr, für die meisten nicht mehr selbstverständlich. Texte sind Quantitäten, die auf vielerlei Weise erreichbar sind. Im Internet natürlich als Downloads, in Auszügen als PDFs, die wir selber über Lehrplattformen auch anlegen und verteilen können und so weiter. Also die Rolle des Buches im Zusammenhang mit dem literarischen Text hat sich in der Lehre verändert.
Und dabei kommt das Lesen selbst bei den Studierenden aus ganz ähnlichen Gründen zu kurz, wie sie Urs Moser für die Schülerinnen und Schüler feststellt.
Es hat sich verändert, die Geduld, mit langen Texten umzugehen oder die Bereitschaft, sich auf lange Texte einzulassen, ohne schon genau zu wissen, zu welchem Zweck, für welche Prüfung, für welche Anforderungen, für welche genau definierten Lernziele. Diese Bereitschaft und auch die Fähigkeit der Studenten, sich auf ein ungerichtet schweifendes, fantasieaffiziertes Lesen einzulassen, die lässt nach. Und das liegt einerseits natürlich an ihrem eigenen Leseverhalten, was sich vielmehr an kurzen Texteinheiten und kurzen Sequenzen am Internet, am Rechner geschult hat. Es liegt überhaupt am Umgang mit den Medien. Es liegt aber auch an einer ganz konkreten, handfesten Sache. Die Studienstruktur unter Bologna-Bedingungen ist eine ganz, ganz andere. Man muss es einmal festhalten. Sie haben schlichtweg weniger Möglichkeiten, mit ihrem Zeitbudget so umzugehen, dass sie sich diese Freiräume schaffen können. Unter Bologna-Bedingungen, wo ständig Prüfungen anfallen und feste Kurskorsetts einem angelegt werden, ist das sehr schwierig.
Unbestritten also auch für Barbara Naumann, dass das Lesen zur Informationsbeschaffung, das Lesen zum Vergnügen verdrängt. Wenn man liest, dann um sich kundig zu machen, um weiterzukommen. Wozu ist es denn überhaupt gut, das Ästhetische, das Genusslesen?
Ja, wozu das gut ist, das ist, glaube ich, immer noch zu dem gleichen Gut, wozu es gut war vor 200 Jahren, als die bürgerliche Literatur begann, ihre Höhenflüge anzusetzen und in Sonderheit die Gattung des Romans begann, ihre Höhenflüge anzusetzen. Es ist dazu da, ein Höchstmaß an Differenziertheit zu entdecken. All diese Dinge, die auf ästhetische Überraschungen aus sind, das sind Erfahrungen, die man in keinem anderen Medium so machen kann wie in der Literatur. Es gibt analog komplexe ästhetische Erfahrungen im Film. Es gibt natürlich analog komplexe, wunderbare ästhetische Erfahrungen in der Musik. Aber die sind jeweils sehr spezifisch an das Medium gebunden. Und sie lassen sich in die Sprache überführen, aber niemals restlos in Sprache übersetzen. Und das sich auch nur als so emphatische literarische Erfahrung beschreiben kann. Und das muss man einfach einmal gemacht haben, sozusagen, um zu verstehen, was es damit auf sich hat. Das ist eine Erfahrung, die kann man sich nicht vorerzählen lassen oder nur zum Teil. Man muss also mal gelesen haben, um dieses Lesen erkunden zu können. Man kann es nicht lernen, ohne es zu tun.
Literatur, so ist Barbara Naumann überzeugt, ist nicht nur ein Sammelbecken von Informationen, sondern eine Möglichkeit zur Welt- und Selbsterfahrung. Die kulturkritische Haltung von Marie-Louise Kaschnitz in ihrer Erzählung »Das letzte Buch« teilt die Germanistikprofessorin nicht. Aber sie erachtet es als Aufgabe der Literaturwissenschaften, nachvollziehbar zu machen, dass in so einem Buch etwas stehen kann, das bei weitem aufregender ist als Elefanten, die über den Bildschirm flimmern.
Das ist eben sozusagen jetzt auf die kulturelle Situation übertragen, in der wir uns im Moment befinden. Das ist das, was wir hinkriegen müssen, auch als Literaturwissenschaftler, zu vermitteln, dass man sich einmal im Leben dieser Erfahrung öffnen muss, um es zumindest auszuprobieren, ob das nicht etwas ist, was uns selbst auch anspricht und wo wir nicht unglaubliche Reichtümer und Schätze entdecken können, die dann auch bereichernd für die eigene ästhetische Erfahrung, Lebenserfahrung, für die eigene Wahrnehmung der Welt im Grunde sind.
Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.